Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstag, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Beten mit den Heiligen, das ist heute unser Thema, liebe Zuhörer, Beten mit den Heiligen. Was sich dahinter verbirgt, dazu mehr gleich. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütschenhausen zugeschaltet. Er ist dort Gemeindepfarrer. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer, Beten mit den Heiligen. Der Titel, der macht mir Fragezeichen ins Gesicht, der schreibt mir Fragezeichen auf die Stirn. Was bedeutet das überhaupt? Ich meine, was Beten ist, das wissen wir. Was Heilige sind, wissen wir auch. Aber wie kann man denn mit Heiligen gemeinsam beten?
Ja, die Heiligen sind zumeist ja schon Verstorbene. Es hat zwar einige Heilige gegeben, die zu Lebzeiten schon verehrt wurden und als Heilige anerkannt waren. Letztlich denken wir an Mutter Teresa von Kalkutta. Ja, meistens sind die Heiligen eben posthum nach dem Tod als Heilige anerkannt worden. Und insofern denkt man vielleicht doch tatsächlich dran, ja, beten, das ist ja doch was Aktives. Und miteinander beten, wie soll das gehen? Wir sind vielleicht von der Tradition eher gewöhnt, dass man zu den Heiligen betet. Das ist insofern richtig, als ja, wir die Heiligen ja als im Himmel bei Gott vollendet glauben und denken und insofern dass sie ein Gegenüber darstellen. Aber wenn man das Ganze in den Blick nimmt, dann zeigt sich letztlich, dass das mit den Heiligen beten dann doch die bessere Formulierung ist, zutreffender ist.
Heißt das denn dann, wir hätten, wenn wir mit den Heiligen beten, mehr Kraft, das Gebet hätte eine stärkere Kraft?
Ja, das ist also von der Volksfrömmigkeit her lange Jahrhunderte eigentlich so auch ein bisschen die Überzeugung gewesen, dass man quasi sich als armes kleines Menschlein nicht direkt an Gott wenden kann, sondern ähnlich wie das früher an den Fürsten und Fürstenhöfen, Königshäusern war, dass man eben über Bittsteller, über Vermittler im Prinzip nur mit seinem Anliegen vordringen kann. Und das hat man vom damaligen Denken her dann übertragen auf den Himmel. Also man ist zu gering, um letztlich bei Gott direkt Gehör zu finden. Und deswegen hat man dann halt Heilige ja im Gebet angesprochen, dass die Sorgen, Probleme, die Anliegen vor Gott hintragen. Und je größer und bedeutender der Heilige, desto mehr hat man sich dann auch von der Fürsprache, der Fürbitte dieses Heiligen versprochen. Das ist eben so dieses alte Denken zu den Heiligen beten, dass die quasi das dann weiterreichen, die Heiligen also als Vermittler im Hinblick auf Gott. Ganz entchristianisiert wäre es, wenn man dann Gott im Prinzip völlig ausblendet und dann also die Heiligen zu einer Art Ersatzgottheit werden. Ja. Dann hätte das einen christlichen Boden verlassen.
Völlig klar, völlig klar. Meine Frage stellt sich halt nur, wenn wir zu den Heiligen beten. Ich kenne viele Menschen, die beten zum Beispiel zum heiligen Antonius, wenn sie irgendwas verloren haben. Ja. Ist das ein realer Glaube oder in welche Richtung geht das, Herr Pfarrer Dittrich?
Ja, also das kann gut katholisch sein, also ohne dass man auch irgendwie das belächeln oder kritisieren müsste, wenn man dabei eben, wenn der Glaubenshorizont groß genug ist, dass man einfach weiß, der Heilige existiert nicht für sich irgendwo, ist keine Pseudogottheit, sondern ist bei Gott vollendet und durch Gott vollendet. Also, dass wir im Prinzip die himmlische Kirche oder die himmlische Familie auch, also die himmlische Gemeinschaft, dass wir die als Ganzes anvisieren und dann eben aber konkretisieren. Und die Heiligen haben ja auch im Prinzip vielerlei Patronate, Patenschaften übernommen für gewisse Berufszweige, für gewisse Problemfelder, wie zum Beispiel eben der heilige Antonius von Padua, der für Vergessenes, Verlorenes quasi der Ansprechpartner geworden ist, immer noch heute. Und wie gesagt, ich will das gar nicht kritisieren, wenn man das im Gesamtzusammenhang noch bewusst hat. Also letztlich, wir beten immer zu Gott. Alles Beten richtet sich an Gott. Und wenn ich die Heiligen dabei thematisiere und den Blick nehme, dann ist das also eine inklusive Form. Also es ist ein Geschehen innerhalb ja, des göttlichen Wirkens.
Mhm. Herr Pfarrer Dittrich, Sie haben es am Anfang gesagt, früher war es so, dass wir zu den Heiligen gebetet haben und die dann praktisch stellvertretend für uns das Gebet zu Gott getragen haben. Das war früher der Gedanke gewesen. Ab wann hat sich das denn geändert? Kann man das irgendwie auch vielleicht an einer Zeit, an einem Datum, einer Epoche festmachen?
Ja, also man kann es sehr konkret mit dem Zeitalter des Humanismus und der Reformation festmachen, dass da erstmals also deutliche Kritik aufkam. Wir finden im Spätmittelalter doch einige Ausprägungen in diesem ganzen Bereich des Gebetes und der Fürbitte, der Fürsprache, der Heiligenverehrung, die eben, wie gesagt, dann hart an der Grenze waren, dass es so eine Art Götzendienst wurde, also wo man Gott nicht mehr im Blick hatte, sondern im Prinzip so eine Art Geschäfte gemacht hat, spirituelle Geschäfte mit einzelnen Heiligen, denen man dann auch Opfergaben gebracht hat oder Votivgaben und solche Dinge. Und das hat also die recht harte Kritik der Humanisten schon gefunden im späten 15. und im 16. Jahrhundert. Auch die Reformation hat sich teilweise da vehement dagegen gewendet, wobei man dann natürlich, wie es so oft geschieht, wenn etwas kritisiert wird, dann zu sehr ins Extrem, ins andere Extrem gegangen ist und dann, ich denke, auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und so die ganze Heiligenverehrung und das ganze Gebetsgedenken der Heiligen im Prinzip dann verworfen hat. Also 15. und 16. Jahrhundert, da wurde das erstmals richtig im großen Stil laut und hat sich dann auch im Protestantismus wirklich dann verfestigt, also in einer sehr radikalen Form, also diese Kritik oder eigentlich dann letztlich Ablehnung, Verweigerung jeglicher Heiligenverehrung bei den Calvinisten stärker als bei den Lutheranern. Ja, und seither ist das Thema eigentlich lebendig geblieben, kam dann natürlich wieder mit der Aufklärung, kam dann nochmal massiv auch innerhalb der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert, also wo man auch so doch eher rationalistisch vieles betrachtet hat und da war das natürlich auch ein großer Kritikpunkt, also so eine allzu naive Heiligenverehrung und das klassische Fürsprachesystem, wie man das aus dem Mittelalter kannte.
Mhm. Aber ist es denn nicht was ganz Natürliches für jeden Menschen? Angenommen, bleiben wir bei dem Beispiel, bei dem heiligen Antonius. Wenn er was verloren hat, hat er die Hoffnung, dass er es wiederfindet. Was macht er in seiner Not? Er greift nach dem letzten Strick sozusagen und ruft den heiligen Antonius an. Und es gibt heute etliche Menschen, die sowas machen und erfahren natürlich auch Hilfe.
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich tue das auch, wenn ich ganz verzweifelt irgendwas suche und schon ziemlich alle Möglichkeiten durchgespielt habe, wo könnte ich das gelassen haben, verloren haben. Wie gesagt, ich finde das auch gut katholisch, wenn man das tut. Es ist letztlich, also wir erwarten letztlich ja unsere Hilfe von Gott, aber dieser große Bogen von Heiligen, die ja aus verschiedenen Zeitaltern stammen, Männer und Frauen, Junge und Alte, die also in verschiedensten Umständen und Bereichen gelebt haben und auch heilig gelebt haben oder heilig geworden sind, sich bewährt haben. Sie sind im Prinzip so das ist wie so ein Mosaik. Das ganze Bild, das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, der uns helfen möchte, uns Menschen in der Welt, auf unserem Weg durch die Zeit, auf unserer Pilgerschaft. Und ja, diese Hilfe im Gebet kommt uns das natürlich teilweise sehr abstrakt an. Also wenn man einfach so um Hilfe bittet und wenn man dann auf einen Heiligen blicken kann, der eben just Menschen zum Beispiel geheilt hat von schweren Krankheiten oder eben Armen geholfen hat oder beim Auffinden wichtiger Sachen geholfen hat, dass man im Prinzip da eine Konkretisierung hat. Also es ist ein buntes Moment in diesem Gesamtbild der Hilfe und Gnade Gottes.
Mhm. Beten mit den Heiligen, das ist ja heute unser Thema in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Herr Pfarrer Dittrich, wann werden denn die Heiligen angerufen? Im Kirchenjahr zum Beispiel. Gibt es da spezielle Anlässe, wo wir speziell zu den Heiligen beten?
Ja, wir beten eigentlich, oder wir haben jeden Tag ein Heiligengedenken und das ist mittlerweile gewaltig. Es sind natürlich ja schon viele Jahrhunderte vergangen, in denen Christen leben und eben auch die Kirche dann Heilige ausgewiesen hat. Nie mit dem Anspruch der Vollständigkeit, aber immer herausragende, exemplarische Menschen, die eben auch in den Blick gerückt werden als Vorbilder. oder auch im Sinne der Anerkennung, dass man einfach sagt, dieses Leben war so außerordentlich und so vorbildlich, dass man das einfach auch der Öffentlichkeit, der Kirche insgesamt zeigen muss. Wir haben also jeden Tag haben wir einen ganzen Bogen von Heiligen. Manche, also meistens nimmt man den Todestag des Heiligen als Gedenktag. Manchmal sind es auch andere Termine, wie zum Beispiel die Übertragung der Reliquien, der Gebeine oder der Geburtstag ist selten. Meistens ist es der Todestag oder der Tag des Martyriums, der Hinrichtung. Und entsprechend haben wir einen riesigen Heiligenkalender. Man nennt das also das sogenannte Martyrologium Romanum. Und wenn man da reinschaut, also zum Beispiel für heute, 27. Oktober, da stehen da alleine, das sind 30 Namen, eben aus der ganzen Welt und aus den letzten 2000 Jahren. Es gibt gewisse Kategorien im Kirchenjahr, also Heilige, die weltweit überall begangen werden, mit unterschiedlichen Verpflichtungsgraden. Also es gibt die gebotenen Gedenktage, die bei jeder Messe, die an diesem Tag dann gefeiert wird, auch wirklich bedacht werden müssen, also benannt werden müssen. Dann gibt es die fakultativen Gedenktage. Das ist eine Kategorie tiefer, wo man eben, wenn man die Heilige Messe feiert oder auch im Stundengebet, wo man dieses Heiligen gedenken kann, aber nicht muss. Dann gibt es Heilige oder eben auch Apostel, Evangelisten, die ein eigenes Fest haben, bis hin dann zu den Hoffesten, die meistens natürlich nur Jesus Christus gewidmet sind, aber einige wenige auch, die eben Maria und Johannes dem Täufer gewidmet sind. Wir also gedenken eigentlich der Heiligen das ganze Jahr, jeden Tag, in einer großen Vielfalt. Und einmal im Jahr das gesammelte Gedenken mit dem Fest aller Heiligen.
Das Fest aller Heiligen wird ja im November gefeiert, Herr Pfarrer Dietrich. Warum denn ausgerechnet im November? Das könnte doch genauso gut auch im Hochsommer sein.
Ja, das Fest aller Heiligen, das jetzt im November begangen wird, war früher einmal im Anschluss an das Osterfest. Also von der Ostkirche her hat man zunächst nach Pfingsten ein Allerheiligenfest gefeiert, im Sinne eben der Verwirklichung des Ostergeheimnisses und der Pfingstgnade, des Pfingstgeistes. Das hat sich aber dann in der Westkirche, in der lateinischen Westkirche, dann im 8. Jahrhundert dann vom Termin her verlagert. Das hat jetzt keine großen inhaltlichen Gründe, sondern es ist eher halt aus der Gewohnheit der Westkirche her entstanden, hat auch etwas zu tun mit der Kirche in Rom, das Pantheon, ursprünglich ein heidnischer Allgöttertempel, und der dann natürlich später, als Rom christlich wurde, hat man ihn nicht abgerissen, sondern hat ihn eben umgewidmet, Maria und allen Märtyrern, allen Heiligen. Pantheon, vom Griechischen her, heißt allen Göttern, und man hat es dann im Prinzip umgewidmet, allen Heiligen. Und der Weihetag dieser Basilika, das Pantheon, das wurde dann der Anhaltspunkt für unser heutiges Allerheiligenfest in der lateinischen, in der römisch-katholischen Kirche.
Beten mit den Heiligen, das ist heute unser Thema hier in der Sendung Kurs Null. Gleich geht es weiter, liebe Zuhörer, und wir beschäftigen uns mit der Frage, wer überhaupt und was überhaupt heilige Menschen sind. Zurück zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Beten mit den Heiligen ist heute unser Thema. Ich bin Andreas Martin. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Er ist uns aus Hütschenhausen zugeschaltet. Das liegt im Bistum Speyer. Herr Dr. Dietrich, wir haben darüber gesprochen im ersten Teil unserer Sendung, wann überhaupt die Heiligen verehrt werden. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir die Heiligen nicht alleine verehren sollten, sondern dass wir immer Gott im Mittelpunkt, im Blick lassen müssen. Jetzt meine ganz konkrete Frage, Wer oder was sind überhaupt Heilige?
Ja, Heilige, ich denke, jeder hat so ein allgemeines Verständnis dafür. Das sind herausragende Menschen, die eben das Alltägliche übersteigen, die eben nicht normal waren in einem positiven Sinn, die aufgefallen sind eben durch ein besonders frommes Leben oder ein besonders karitatives Leben. Und die Verehrung von Helden und Heiligen und Asketen, und das gibt es eigentlich in der ganzen Geschichte aller Kulturen und Religionen. Im christlichen Sinne eben, wenn jemand die Nachfolge Jesu Christi, seine Verbundenheit im Glauben mit Christus ja so stark und so außerordentlich gelebt hat, dass das eben wirklich eine große Bereicherung für die konkrete Zeit gewesen war, auch ein Vorbild. Die Kirche hat dabei also auch eine pädagogische Absicht, wenn jemand heilig oder selig gesprochen wird. Es geht letztlich darum, uns alle anzuspornen, uns ein Vorbild zu geben, uns zu ermutigen, dass auch wir letztlich uns mühen, unseren Glauben konsequent zu leben, immer stärker die Einheit, die Verbundenheit mit Jesus Christus zu suchen. Und die Kirche hat nicht den Anspruch, letztlich alle Christen beurteilen zu wollen oder zu können, sondern es sind einfach die, die auffallen, die herausragen, nicht im Sinne von irgendwie Populismus oder Ruhmsucht, sondern wenn jemand Gutes tut und das konsequent tut, fällt es doch irgendwann auf und es zeigt sich dann auch auf die Dauer, wo die Quellen und wo die Kraft liegt, dass jemand eben selbstlos sein kann, dass jemand Überdurchschnittliches im Glaubensleben leistet, im Karitativen, in der Hilfe für die Mitmenschen. Sowas bleibt letztlich dann doch nicht verborgen, so bescheiden und demütig vielleicht auch ein Mensch sein mag. Die Menschen, die Mitmenschen realisieren das im Umfeld, die merken das. Und ein Kriterium ist auch immer für die Selig- und Heiligsprechung dann auch die Verehrung zu Lebzeiten und über den Tod hinaus. Ja, es ist letztlich keine scharfe Kategorisierung. Also hier sind Heilige und da sind Normalchristen. Letztlich sind wir alle zur Heiligkeit berufen. Und Heiligkeit bedeutet nichts anderes als ja, aus Gott zu leben, immer mehr seine Nähe zu suchen. Das ist für uns alle Berufung. Und letztlich ist Heiligkeit eher eine graduelle Lebensform. Ab einem gewissen Grad, ab einer gewissen Intensität wird es einfach auffällig, dass ein Mensch wirklich konsequent und stark aus dem Glauben lebt.
Und Sie haben vorhin schon das Verfahren ein bisschen angedeutet, der Heiligsprechung. Wer spricht heilig? Wer macht das?
Ja, zunächst ist immer die Ortsautorität zuständig, das heißt also der Bischof, oder wenn es jemand im Orden wäre, eben der zuständige Prior, Abt. Das ist immer die erste Instanz, die eine Heiligsprechung im Prinzip dann in Gang bringt. Das wird sehr gründlich gemacht. Schon seit mehreren Jahrhunderten gibt es da ein geordnetes juristisches Verfahren. Also die Ortsautorität, der Bischof muss also den Fall von einem Bevollmächtigten oder einer Kommission untersuchen lassen. Und damit das Ganze dann auch Anerkennung in der Gesamtkirche findet, muss diese Untersuchung, die Akten, das wird dann nach Rom geschickt. Und dort gibt es eine eigene Kongregation für die Heiligsprechungen. Und dort wird es dann geprüft. Es werden Zeugen befragt. Also das ist alles sehr, sehr gründlich und kann auch viele Jahre dauern. Ja, und schlussendlich kommt dann von der Heiligsprechungskongregation eine erste Einstufung. Das erste ist immer so ein Tugendgrad. Also dass man sagt, da hat jemand sehr tugendhaft gelebt. Dann der zweite Grad ist eben die Seligsprechung und der letzte höchste Grad ist dann die Heiligsprechung, die Kanonisierung. Und dann wird jemand wirklich für die Gesamtkirche als Heiliger anerkannt.
Und dann steht er auch in dem Buch, was Sie genannt haben, Martyrologium Romanum.
Ja.
Was ist das für ein Buch? Beschreiben Sie das doch mal. Kann man das kaufen? Kann ich mir das hinlegen und durchlesen?
Ja, das ist durchaus ein öffentliches Buch. Also das gibt es im Fachbuchhandel. Also kriegt man jetzt nicht einfach so in jeder Buchhandlung. Aber es ist jetzt kein Geheimbuch oder ganz spezielles Buch, das jetzt irgendwie überhaupt nicht zu erreichen wäre. Heutzutage mit den modernen Medien, also mit Internet, ist das überhaupt kein Problem mehr. Kann man also im Internet problemlos abrufen. Gibt es mittlerweile eine ganze Reihe schöner Seiten, die dann generell so eine Art Heiligenlexikon bieten und sich dann auch, also dieses Martyrologium dann dokumentieren für jeden Tag. Also das ist keine kommerzielle Seite, www.heiligenlexikon.de. Da findet man das wirklich wunderschön aufbereitet, kann man jeden Tag schauen, welche Heiligen eben im Martyrologium angegeben werden.
Mhm. Stehen da auch die Seligen drin oder stehen da nur die Heiligen drin in diesem Buch?
Die Seligen sind auch, also es ist eigentlich beides. Also ein Seliger ist auch ein Heiliger, es ist nur eine Abstufung, aber die werden eigentlich beide, kann man beide als Heilige eigentlich ansprechen. Also die Seligen gehören auch schon zu den Heiligen, aber es hat eben nicht dieses Gewicht für die Gesamtkirche. Selige werden meistens nur regional dann auch liturgisch verehrt.
Beten mit den Heiligen, so heißt ja unser Sendetitel, Herr Pfarrer Dittrich. Mit den Heiligen gemeinsam beten, so könnte man es ja auch ausdrücken.
Ja, also ich denke, das ist eine neuere Einsicht des 20. Jahrhunderts gewesen, wo man eben versucht hat, alles wieder ein bisschen zusammenzuführen, indem man zum Beispiel heilsgeschichtlich denkt, indem man kirchlich denkt, also indem man auch von der Communio spricht, der Communio Sanctorum, der Gemeinschaft der Heiligen, dass eben die Christen in der Welt und die vollendeten Christen bei Gott, dass die eine Einheit bilden, eben die sogenannte Gemeinschaft der Heiligen. Und ja, unser Gegenüber ist Gott, der uns zu sich ruft, der uns an sich zieht. Bei den Heiligen ist das schon gelungen. Und für uns ist das eben noch das Ziel und auch die Bewährung und die Herausforderung. Aber wir sind da eben, wie gesagt, nicht scharf getrennt von den Heiligen, sondern sie sind uns letztlich vorangegangen. Und im Heiligen Geist sind sie eben nicht Vergangenheit, sondern sie sind bei Gott Gegenwart. Und diese spirituelle Gegenwart ermöglicht es uns, ja auch in ein Zwiegespräch mit den Heiligen zu treten. Also sie wirklich im Gebet anzusprechen, wie jemanden, der am Telefon ist, der mir zwar nicht jetzt einfach akustisch so antworten kann, aber den ich, ohne dass das irgendwie kindisch wäre, wirklich im Gebet ansprechen darf, um seine Hilfe bitten darf, den ich auch verehren darf, weil mir sein Weg, seine Taten einfach so imponieren. Und ich tue da Gott keinen Abbruch, wie gesagt, wenn ich das immer in dieser Gesamtperspektive drin habe. Also das ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Gott um sich versammelt, die Gott anleitet. Alles ist getragen, geleitet von Gott. Aber die Verwirklichung, die vielen Mosaiksteinchen, die vielen Menschen, die eben zum Volk Gottes gehören, die zur Gesamtkirche gehören, die zum Leib Christi gehören, dem Mystischen, all das darf ich wirklich als etwas Sozial-Gemeinschaftliches begreifen, was mir wirklich ein Miteinander ermöglicht, auch mit Menschen, die eben eigentlich schon verstorben sind, aber die eben in der Gegenwart Gottes leben und so auch für mich ansprechbar und zugänglich sind.
Da möchte ich ganz gerne noch ein bisschen dranbleiben, Herr Pfarrer. Wenn ich bete, gehe ich in einen Dialog mit Jesus. Und es ist genauso erlaubt, auch in den Dialog mit einem Heiligen einzutreten.
Ja, der Dialog, wie gesagt, ist etwas einseitig, wie generell beim Gebet. Aber wir dürfen da wirklich überzeugt sein, dass Gott unser Gebet hört, unsere Bitten hört und dass es eben deswegen auch den Heiligen bei Gott möglich ist, unsere Gebete zu hören. Dass wir da also nicht einfach so ins Blaue rein reden und letztlich Selbstgespräche führen, sondern in der Kraft Gottes, im Heiligen Geist, sind die Heiligen wirklich, sie leben in Gott und sind deswegen auch fähig, unsere Gebete zu hören. Und sie zeigen sich dann auch wirklich als Mitchristen, als Helfer. es ist nicht, dass sie das aus eigener Kraft könnten, sondern wie gesagt, alle Gnade kommt von Gott. Aber Gott will ja, dass wir alle teilhaben an diesem großen geistlichen, gnadenhaften Geschehen der Erlösung der Welt, der Menschheit. Und Gott ist dankbar und froh über jeden Mitarbeiter in der Welt, aber eben auch im Himmel. Deswegen vergibt sich da Gott nichts, wenn er alle mitarbeiten lässt, auch im Himmel, auch bei der Zuwendung von Geist und Gnade. Und das gilt eben auch für unser Gebet, wenn wir im Dialog mit einem Heiligen stehen. Also jetzt zum Beispiel als Priester hat man sinnvollerweise einen guten Draht im Gebet zum heiligen Pfarrer von Ars oder anderen heiligen Priestern, die eben einem konkret bei seinen Problemen und Anforderungen helfen können, auch teilweise einfach im Sinne der Reflexion, aber teilweise wirklich auch in der Bitte um Beistand und Hilfe, um Inspiration. Ja, dieser Dialog, also das ist wirklich sinnvoll und es ist auch ein Zeichen für einen lebendigen, tatsächlichen Glauben, dass wirklich der Himmel existiert, dass Gott wirklich in die Welt hineinwirkt, dass er wirklich mit uns auf dem Weg ist und dass wir dabei alle eine große Gemeinschaft bilden, eben die Gemeinschaft der Heiligen über die Todesgrenze hinweg. Mhm.
Herr Pfarrer Dr. Dietrich, Sie haben gesagt, die Heiligen helfen. Haben Sie denn Erfahrungen? Wie können die Heiligen helfen? Können Sie uns das beschreiben?
Also so vereinzelte Hilfsmomente habe ich schon erlebt. Außenstehende sagen dann natürlich, ja, das ist Zufall, das ist also, man blendet all die Fälle, wo man um Hilfe gebetet hat, blendet man aus. Und da, wo es tatsächlich mal zufällig gepasst hat, das nennt man dann eine Gebetserhörung. So sagen die Skeptiker. Aber ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass ich gerade Antonius, dass der mir schon beigestanden hat, oder auch die heilige Edith Stein, Theresia Benedicta Acruze und andere, auch der Pfarrer von Ars oder auch der heilige Josef, die heilige Maria, die in meinem Gebetsleben eine Rolle spielen. Ja, ich weiß mich da einfach zunächst einfach geborgen im Sinne einer Gemeinschaft. Es gibt die Glaubensgemeinschaft eben in der Kirche, hier in der Gemeinde, mit den Mitchristen, mit den Mitbrüdern im priesterlichen Dienst. Aber es gibt eben auch diese Gemeinschaft mit den Heiligen. Und da man eben nicht alle Heilige auf einmal in den Blick bekommt, wählt man sich einige Heilige aus, die einem ja nahestehen, sei es durch die Örtlichkeit, dass man also in der gleichen Region lebt, wo ein Heiliger gewirkt hat, oder einfach, weil das so inspirierend ist. Also auch der heilige Franziskus von Assisi ist für mich sehr wichtig. Und ja, also ich brauche eigentlich jetzt nicht große Beweise, dass mir jetzt die Heiligen da wirklich gezielt helfen müssen, sondern mir ist zunächst einfach wichtig, dass ich mich ihnen verbunden weiß und dass ich weiß, das ist ein großes Geschehen, das eben Himmel und Erde verbindet, und dabei sind die Heiligen wirklich Stützen und Helfer und auch Exempel, die mich ermutigen, auch in schwierigen Umständen dran zu bleiben und mich weiter zu mühen. Mhm.
Sicherlich für manche Menschen ist das eher lustig oder sie machen sich lustig darüber, wenn wir als Christen Heiligen verehren. Allerdings für uns Christen sollte das selbstverständlich sein. Herr Pfarrer Dietrich, ist es wichtig, dass wir uns auch einen Heiligen suchen als Christ?
Also im traditionellen Sinn war es ja eigentlich so, dass jeder einen Heiligen als Namenspatron hat. Das ist leider heute sehr rückläufig. Gibt nur noch einen Teil der Familien, die eben da christlich traditionsbewusst sind und die Kinder ja dann wirklich auch gezielt auf einen Namenspatron, einen Heiligen hin taufen lassen. Aber das war zunächst mal immer der erste Heilige, dem man sich verbunden fühlen sollte, dass man sich einfach mit seinem Namenspatron beschäftigt und ihn auch im Gebetsleben mit integriert. Ja, also man muss sich keinen Heiligen jetzt wirklich suchen, aber wie gesagt, wenn man über die Gnade Gottes nachdenkt und wenn man versucht, es auch so sich bewusst zu machen, dass eben Gott einem beistehen möchte, und das sind dann eben anschauliche Ereignisse und eben auch anschauliche Personen sind da immer hilfreich. Also dass man einfach nicht nur abstrakt drüber nachdenkt, Gott will mir helfen, sondern dass man auch schaut, zum Beispiel an heiliger Augustinus mit seiner schwierigen Kindheit und Jugend und wie lange er gebraucht hat, bis er dann wirklich bei Christus dann wirklich gelandet ist, bis er wirklich dann in der Kirche angekommen war. Und das ist nicht nur spannend, sondern das ist auch ermutigend, dass man sieht, die Wege durchs Leben sind eben oft kurvig und es gibt Umwege, auch Irrwege, wo man dann wieder umkehren muss. Und das ist, denke ich, eine große Hilfe. Und ich kann jetzt eigentlich nur jedem empfehlen, sich mit den Heiligen und den heiligen Biografien zu beschäftigen und vielleicht auch wirklich im Gebetsleben dahin zu kommen, dass man sich einem Heiligen besonders anvertraut und verbunden fühlt im Gebet.
Heilige als Vorbilder für uns Christen. Sie zeigen uns, dass man auch auf Umwegen zu Gott gelangen kann. Wir beten mit den Heiligen. Darum geht es heute in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Beten mit den Heiligen, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Kurs Null. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dittrich, Sie haben uns gesagt, es bringt durchaus was, zu den Heiligen zu beten, mit ihnen gemeinsam zu beten und es bringt durchaus auch Hilfe. Nun habe ich aber als pflichtbewusster Mensch auch immer ganz dringend das Bedürfnis, mal Danke zu sagen, wenn mir geholfen worden ist.
Ein guter Reflex, wenn man realisiert, wenn man merkt, ich bin nicht derjenige, der alles selbst macht und der sich alles selbst organisiert und alles selbst erarbeitet, sondern vieles wird mir auch gegeben. Und die Fähigkeit, dankbar zu sein, denke ich, ist ein sehr wichtiger menschlicher Zug. Und der bleibt natürlich nicht aus, wenn ich mich in Beziehung setze zu einem Heiligen, den als meinen täglichen Begleiter weiß. Und insofern wird dann mein Denken und Beten mit und zu den Heiligen wird dann natürlich auch von Dankbarkeit geprägt sein, dass man eben diesen Heiligen bewundert und auch weiß, er hat letztlich auch irgendwo einen Weg geöffnet, Licht in die Welt gebracht und davon kann ich irgendwo auch profitieren. Das ist für mich hilfreich. Die Dankbarkeit kann sich dann auch ausdrücken, einfach in speziellen Lobgebeten oder eben auch mehr in der traditionellen Form, dass man also Kerzen anzündet oder Opfergaben darbringt. Das Einzige, was man vielleicht nicht tun sollte, dass man so in ein Tun-Ergehen-Schema verfällt. Also ich bitte den Heiligen um etwas und er erfüllt es oder erfüllt es nicht. Und wenn er es erfüllt, und dann bringe ich ihm ein Lohn, eine Opfergabe. Das ist zwar auch ein urmenschlicher Antrieb, aber den sollte man doch etwas ins geistliche Licht stellen. Also man kann die Heiligen nicht beauftragen und quasi zu Angestellten in einem gewissen Anliegen und Projekt machen und dann entlohnen, sondern wenn man Opfergaben darbringt oder Kerzen entzündet oder etwas Vergleichbares tut, dann sollte das wirklich Ausdruck der Dankbarkeit sein und nicht Bezahlung.
Ja, bei Bezahlung, da hätten wir natürlich auch Gott ein bisschen aus dem Blick verloren. Kann das sein?
Ja, also dann haben wir das Ganze letztlich in menschliches Denken umgegossen. In der Welt kennen wir ja das Schema, also es wird einem selten etwas gegeben, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird und eingefordert wird. Oder vieles muss man bezahlen, muss man eine Leistung bringen, um etwas zu empfangen. Und das ist eben bei Gott nicht so. Also Gott ist immer der gibt, zuerst gibt, ohne Absicherung und der sich natürlich freut, wenn wir reagieren, wenn wir antworten und mittun, aber der eben nicht das genau abrechnet und kalkuliert. Und weil wenn er das machen würde, dann hätte er eigentlich die Geschichte mit den Menschen gar nicht angefangen, weil wir viel zu oft eigentlich Gott die Gegenleistung oder das Mittun, das Wohltun, dass wir das einfach schuldig bleiben. Und Gottes Schema ist größer, ist barmherzig, ist gütig. Und an diesem Schema der Liebe Gottes, an diesem Denken, an diesem Bewusstsein, da partizipieren die Heiligen. Und deswegen kann ich auch die Heiligen nicht entlohnen, Auch Gott will nicht Entlohnung oder Gegenleistung, sondern er möchte Antwort und Verbundenheit.
Ja, Sie haben vorhin gesagt, die Heiligen sind die Fürsprecher für uns bei Gott. Nun gibt es ja auch das Wort Fürbitte und Fürsprecher, was sich ja sehr ähnelt. Wir halten Fürbitte und Sie sind die Fürsprecher. Wo liegt denn da genau der Unterschied?
Ja, die Fürbitte ist relativ ungewichtet. Das ist einfach, es wird etwas formuliert und ohne dass näher bestimmt wird, wer es formuliert und in welcher direkten Beziehung zu Gott. Also jeder Mensch kann eine Bitte formulieren, Fürbitten, die wir ja jeden Sonntag bei der Heiligen Messe formulieren. Fürsprache, da ist dann schon das persönliche Moment drin, also jemand Konkretes, eben ein Heiliger, hält Fürsprache am Throne Gottes für uns. Und man hat sich das eigentlich im Mittelalter, wie gesagt, nach dem alten Bild des Königshofes, wo man nicht einfach so Zutritt zum König erhält, sondern sich an die die Angestellten, die Lakaien, an die Diener des Königs halten musste, um entweder vorgelassen zu werden oder eben auch Petitionen, Anliegen mitteilen zu lassen. Nach dem Schema hat man sich das vorgestellt und die Heiligen waren dann letztlich die Umgebung Gottes im Thronsaal. Und je größer, je bedeutender ein Heiliger, desto mehr Gewicht hatte er beim König, desto näher war er dran und desto mit umso höherer Wahrscheinlichkeit konnte er die Bitte, das Anliegen bei Gott vortragen. Deswegen hat man früher das also unterschieden, Fürbitte und Fürsprache. Man hat es dann auch im scholastischen Denken ganz genau kategorisiert. Fürsprache eben, der Heilige hat in seinem Leben Leistungen als Christ erbracht und das ist quasi ein Verdienst, den er bei Gott anbringen kann. Also ich bin der und der, ich habe das und das getan und deswegen solltest du meine Bitte, mein Wort hören. Aber ich denke, das ist auch heute so, die Menschen sind letztlich Menschen und sie wollen es dann doch irgendwie genau wissen und versuchen dann abstrakte und unsichtbare Geschehnisse eben in Bilder zu bringen, in irgendwie fassbar zu machen und zu oft greift man dann einfach auf menschliche, irdische Verfahrensweisen zurück. Man sollte aber dabei eben nie vergessen, dass es nur Versuche sind, dass man da dass Gott immer größer ist und alle Vorstellungen über Gott und sein Gnadenhandeln müssen wir auch immer relativ halten. Also sie sind immer zu klein, sie müssen immer vorläufig bleiben, sie müssen auch immer korrigierbar bleiben. Deswegen also dieses Schema Fürbitte, Fürsprache sollte man nicht zu grob auseinandernehmen. Wir dürfen schon annehmen, dass das, wenn wir direkt im Gebet Gott ansprechen, eine Fürbitte vortragen, dass das Gott wirklich hört. Aber ich denke auch, dass wenn wir die Heiligen mit einbeziehen, dass das Ganze dann irgendwo mehr Fülle erlangt, dass es irgendwo auch den gemeinschaftlichen Charakter unseres Glaubens dem besser entspricht. Denn ich bin nicht allein mit Gott in der Welt. Ich und mein Gott, das ist zwar eine Perspektive, aber das sollte nicht die einzige sein, sondern es ist immer auch ich und mein Gott, wir und Gott. Das gehört zwingend zusammen. Mhm. Wenn man das trennt, das wäre schädlich.
Ja, Herr Pfarrer Dietrich, schauen wir doch mal ganz konkret auf eine große Heilige. Es ist die heilige Jungfrau Maria.
Ja, die heilige Maria, die Mutter Jesu, sie ist die Fürsprecherin eigentlich schlechthin. Sie ist eigentlich die größte der Heiligen, weil sie einfach ein einzigartiges Verdienst hat, eine einzigartige Nähe zu Gott. Einfach schon durch ihre außerordentliche Begnadung, dass Gott sie erwählt hat, begnadet hat, bewahrt hat vor aller Erbsünde, dass sie eben fähig war, die Mutter des göttlichen Wortes zu sein, die Mutter Jesu. Aber das war nicht nur eine Gnade, sondern auch ihr Mittun, ihre Bereitschaft, das geschehen zu lassen und dabei mitzuhelfen, mitzugehen. Das hat sie zu dieser überragenden Gestalt gemacht, die von keinem Heiligen letztlich eingeholt werden kann, weil die Menschwerdung Gottes, die Geburt Jesu Christi, die Mutterschaft für Jesus, das eben etwas Einmaliges ist, etwas Einzigartiges. Und deswegen haben wir auch diese außerordentliche Marienverehrung, die sich also nochmal von der Heiligenverehrung abhebt. Letzten Endes vollzieht sich das im gleichen Rahmen. Maria ist auch Mensch und Geschöpf, aber eben in einer einzigartigen und auch fundamentalen Weise für unser Christsein, für die Kirche, für die Menschwerdung. Und deswegen ist sie die Fürsprecherin schlechthin, oder wie man dann auch formuliert hat, sie ist also auch Gnadenmittlerin. Nicht nur Fürsprecherin, sondern Gnadenmittlerin. Also sie ist ja nicht nur gelegentlich bei der Austeilung der Gnade von Gott an die Menschen beteiligt, sondern in gewisser Weise partizipiert sie da immer, nicht kausal, aber sie ist immer mit dabei, weil sie eben Jesus Christus zur Welt gebracht hat und alle Gnadenvermittlung über Jesus läuft.
Das heißt, im Klartext gesprochen, sie gehört ganz einfach zu uns, genauso wie wir auch zu ihr gehören.
Ja, also all unser Glaubens- und Gnadenleben vollzieht sich in Jesus Christus, und Jesus Christus oder Gott hat sich Maria zur Mutter erwählt, und davon können wir uns nicht lösen, das können wir nicht abstreiten. Es ist zwar die Möglichkeit, dass jemand ignorant ist und dass Maria nicht wahrnehmen möchte, aber wenn er also den Glauben und die Kirche einmal wirklich in Gänze in den Blick bekommt, dann kann man eigentlich Maria nicht übersehen, und man kann ihr das auch nicht absprechen. Also, und man darf sie auch nicht einfach unterordnen, dass man sagt, ja, sie ist halt eine Heilige unter vielen. Das wird ihrer nicht gerecht. Und das macht die Kirche auch deutlich durch auch die offizielle Marienverehrung. Ja, also einen eigenen Kult, den Maria dann auch leistet, der sich auch abhebt vom Heiligenkult. Wie gesagt, wir haben auch Heiligenfeste, 4 Stück, die nur Maria feiern und ihre Verbundenheit mit Jesus Christus. Und das wurde auch auf den Konzilien mehrfach bestätigt. Also die Marienverehrung ist nicht nur legitim, sondern sie ist auch notwendig und gehört eigentlich zu einem vollständigen katholischen Glauben. Gehört die Heiligen, aber auch die Marienverehrung eigentlich fest dazu.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dittrich. Schauen wir noch ganz kurz auf den Schluss und ziehen wir ein Resümee. Was bedeutet es, mit den Heiligen gemeinsam zu beten?
Ja, wenn man sich in Verbindung sieht mit den Heiligen, dann lebt man die Fülle des katholischen Glaubens, dann vollzieht man seinen Glauben auch in kirchlicher Form, indem man eben nicht sich als Einzelgänger betrachtet, sondern wirklich sich eingebunden weiß in eine große Gemeinschaft, in das Volk Gottes, in den Leib Christi auf Erden, in die Kirche, die eine himmlische und eine irdische ist. Mit den Heiligen zu beten, bedeutet einfach, sein persönliches Gebet zu integrieren in diese große, breite, gemeinschaftliche, soziale Bewegung, die Gott ja begründet hat, die er unterhält, leitet, bestärkt und die er auch zum Ziel führen möchte. Ich bin ein Teil davon, aber eben nicht isoliert, sondern ich bin mit allen Mitchristen und insbesondere mit den Heiligen, die eben schon am Ziel angelangt sind, aber uns trotzdem verbunden sind als Pilger in der Welt, denen sind wir verbunden. Und das mit den Heiligen zu beten, ist einfach eine erfüllte, eine vollständige Form des Glaubenslebens, des Gebetslebens.
Herzlichen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Die Verehrung der Heiligen sind eine Form des Glaubens und des Gebetslebens. Herr Pfarrer Dittrich, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns hier bei Radio Horeb, dass wir gemeinsam über den Sinn und die Sinnhaftigkeit der Heiligen sprechen konnten.
Gerne.
Liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie gerne die Sendung noch einmal hören möchten, nutzen Sie unseren CD-Dienst. Rufen Sie an, denn die Sendung wurde aufgezeichnet für Sie auf CD gebrannt, und gerne dürfen Sie anrufen und sich eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 08323 9675 120. Noch einmal unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst: 08323 9675 120. 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorab die 0049 und dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Gerne dürfen Sie Gebrauch davon machen. Das ist alles kostenlos. Wie Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert und nur aus Ihrer Spende konnte diese Sendung entstehen. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Gottes Nähe schenkst, dass du uns zum Glauben rufst, zur Gemeinschaft des Glaubens. Wir danken dir für all jene Menschen, die uns schon vorangegangen sind auf dem Weg des Glaubens, die du vollendet hast und die uns nun ja voranleuchten als Sterne, als Exempel und die uns auch lebendig verbunden sind auf unserem Wege. Wir bitten dich, Herr Jesus, schenke uns immer mehr eine erfüllte Gemeinschaft der Heiligen, an der wir teilhaben dürfen und mit der wir ans Ziel gelangen zu dir. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen, sagt Andreas Martin.